bei Jesus in der Lehre. Das ist das Thema, was uns jetzt schon seit einigen Wochen begleitet. Und wir haben schon eine längere Reise hinter uns. Ich werde nicht alle Stationen durchgehen, sondern nochmal kurz auf letzte Woche eingehen. Da hatten wir bei Jesus in der Lehre und den Umgang mit Menschen und den Fokus auf die Nachfolger. Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen, die ihm nachgefolgt sind? Wir haben gesehen, wie Jesus Menschen befähigt hat durch Vertrauen. Dadurch, dass er ihnen Vollmacht anvertraut hat, ohne dass sie perfekt sind, hat er Menschen dazu befähigt, Dinge zu tun, die sie selbst und andere für nicht wirklich möglich gehalten haben. Und wir haben gesehen, dass Jesus angesehen hat und in ihnen nicht nur Bittsteller gesehen hat, sondern Leute, die Bedürfnisse haben. Und er hat auf diese Bedürfnisse geantwortet. Er hat ihnen gegeben, was sie brauchten und nicht das, was sie wollten. Das Beispiel von meinem Sohn hat anscheinend die Leute wirklich gepackt. Das ist wirklich so, dass wir Menschen das bekommen müssen, was wir brauchen und nicht, was wir wollen. Darum passt das Thema Stille auch sehr, sehr gut in eine Zeit, die unglaublich schnell und laut geworden ist. Es gibt tatsächlich Forscher, die messen die Lautstärke dieser Welt und vor allem Fische sind durch die Lautstärke dieser Welt enorm geschädigt, weil die Lautstärke im Meer hat so zugenommen, dass Fische ihre normalen Wege verlassen, weil sie komplett orientierungslos werden. Also gerade Fische, die auf Sonar angewiesen sind oder dann Orientierungssinn haben, sind total verwirrt. Aber nicht nur die Fische. Es gab tatsächlich Orte, wie zum Beispiel in der sibirischen Tundra, wo es ähnlich leise war wie in einem geräuschabgeschirmten Raum, weil dort nichts war. Und im Winter ist es dort so kalt, da will auch nicht viel hin. Insofern war es da leise, und zwar so leise, dass Menschen dort oft hingegangen sind, um zur Ruhe zu kommen. Aber wir leben in einer lauten Zeit, und das sagen wir immer wieder, aber wir vergegenwärtigen uns manchmal gar nicht, wie laut diese Zeit geworden ist. Die Informationsflut hat vor 200 Jahren massiv zugenommen. Eigentlich mit dem Buchdruck fing es an, dass Menschen mehr und mehr Informationen aufgenommen haben. Aber heutzutage nehmen Menschen innerhalb von einer Woche die Informationen auf, die Menschen vor 200 Jahren in ihrem gesamten Leben aufgenommen haben. Das sind Nachrichten, die aufploppen. Das sind Sachen, die wir nur im Vorbeigehen sehen oder hören. Wir sind dafür geschaffen, dass wir Dinge wahrnehmen, die um uns herum geschehen, die wir noch nicht mehr bewusst wahrnehmen, aber unsere Seele nimmt es auf. Und das macht etwas mit uns. Auch die Belastung auf den Arbeitsplätzen hat zugenommen. In den 70er Jahren hatten leitende Mitarbeiter und Angestellte jährlich etwa 1000 Nachrichten bearbeitet. Heute, mit der Erfindung von E-Mails, Smartphones, Smartwatches, sind es ungefähr 30.000 in einem Jahr. Wir sind unglaublich belastet. Ein Tempo, was uns unglaublich fordert und etwas mit uns macht. Und die Frage ist, wie antworten wir auf diese Belastung? Gerade wir als Gemeinde Jesu. Wir müssen eine Antwort finden, nicht nur für uns, sondern auch für diese Welt, die sich eigentlich auch nach Ruhe sehnt. Sogar große Technikunternehmen mit einem angebissenen Apfel haben angefangen, die Nutzerzeit der Handys zu begrenzen, weil sie merken, das macht was mit den Menschen, was nicht gut ist. Und wenn ein Technikkonzern, der eigentlich davon lebt, jede Lücke, Steve Jobs hat einmal gesagt, ich will jede Lücke, die der Mensch hat, mit Technik füllen. Zuerst war es der Computer, der stand im Büro. Dann wurde es der Laptop, den konnte man überall mitnehmen. Dann wurde es ein Smartphone in der Hosentasche. Uhr. Bald soll eine Brille kommen. Also in jede Nische. Es soll keinen Raum geben, wo die Technik nicht vorhanden ist. Und jetzt realisieren wir, was das mit uns Menschen macht. Und wir als Gemeinde Jesu müssen eine Antwort finden. Aber diese Antwort ist nicht populär, beziehungsweise sie passt nicht so in diese schnelle Welt. Die Antwort ist Stille. Und wir sehen uns an, wie Jesus Kraft aus der Stille schöpft. Wir sehen uns an, was in der Stille passiert. Sigrid hat uns schon eingeleitet und so ein paar Impulse gegeben, was in der Stille passieren kann. Und wie können wir ein Leben führen und von Jesus lernen, das durchdrungen ist von Stille. Wo Stille nicht nur ein Add-on ist, so ein Zusatz, der quasi mit aufgeladen wird auf das normale Leben, sondern wie Stille ein Leben durchdringen kann. Und ich lese jetzt zunächst einmal ein paar Stellen aus dem Leben und aus dem Dienst von Jesus, die uns den Überblick geben, welche Rolle Stille in Jesus' Leben und in seinem Dienst gespielt hat. Wir schauen zuerst mal ins erste Kapitel vom Markus-Evangelium. Ich versuche, oder die meisten Stellen sind aus dem Markus-Evangelium, ein paar nehme ich noch dazu. Aber das finden wir in Markus 1. Wenn ihr Bibeln dabei habt, dann könnt ihr aufschlagen. Jetzt gucken wir mal, wie schnell ihr durchblättern könnt. Markus 1, ab Vers 11, die Taufe von Jesus, der Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus. Dort wird bestätigt, da erklang eine Stimme aus dem Himmel, du bist mein Sohn, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude. Und der nächste Satz danach trieb der Geist Jesus hinaus in die Wüste. Dort wurde er 40 Tage vom Satan auf die Probe gestellt. Jesus lebte bei den wilden Tieren und die Engel brachten ihm zu essen. Der Geist führt Jesus in die Wüste. Und jedes Mal, wenn ich das las, habe ich das als etwas Negatives wahrgenommen. Wo ich dachte, oh ja, das ist so wie bei Star Wars, da muss jemand in die Wüste als jemand gestählt werden und sich bestätigen quasi. Und ich habe die Wüste als etwas Schlechtes wahrgenommen. Die Wüste ist nichts Schlechtes. Und Wüste sehen wir als etwas Lebensfeindliches. Aber man kann dieses Wort, was dort steht, Rema, kann man übersetzen als stillen Ort, verlassenen Ort. Denn dieses Wort kommt in allen Bibelstellen vor, die ich jetzt gleich noch zeigen werde. Es ist nicht nur unbedingt die Wüste, die lebensfeindlich ist, sondern es bezeichnet einen Ort, wo nichts anderes ist. Wo nicht viel anderes Leben ist. Nicht viele andere Menschen, nicht viel Ablenkung. Und Jesus wird dort vom Satan versucht. Und er besteht die Versuchung, weil das der Ort ist, wo er allein mit dem Vater war. Er fastet und betet und gibt sich ganz diesem Gott hin. Der ist keine Ablenkung. Darum müssen wir unseren Blick auf Stille und die Wüstenzeiten in unserem Leben vielleicht mal überdenken. Dass wir sie nicht als Gefahr ansehen, sondern eigentlich als den Ort, wo wir auftanken und stärker werden können. Denn Jesus bereitet sich hier auf den Dienst vor. 40 Tage fasten, beten und versucht werden. Und Gott versorgt. Und Jesus legt Wert nicht nur bei sich, sondern auch bei seinen Jüngern. Als die Apostel zurückkehren, diese Stelle hatten wir letzte Woche, die Apostel werden befähigt. Und dann sind sie wahrscheinlich wochenlang im Einsatz, reisen durch die Gegend und die kommen zurück und sie berichten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sagte zu ihnen, kommt an einen ruhigen Ort. Dort steht wieder das Wort für Wüste, Rema. Kommt an einen ruhigen Ort, nur ihr allein und ruht euch ein wenig aus. Kommt an diesen Ort und tankt wieder auf. Kommt wieder zu euch selbst, weil ihr die ganze Zeit bei den anderen wart. Kommt wieder an. Für Jesus hat das Priorität. Denn ständig kamen und gingen die Leute und sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. Und so fuhren sie mit dem Boot an eine abgelegene Stelle. Ratet mal, welches Wort hier wieder steht. Um für sich alleine zu sein. Um Stille zu haben. Sie brechen aus und Jesus ist es wichtig, er verlässt sogar die Menschen, die gekommen sind, weil er sagt, ihr hattet eure Dienstzeit und jetzt ist Zeit für Ruhe. Das klappt nicht so ganz wie geplant und wir sehen nachher, wie Jesus damit umgeht und welche Spannung sich daraus ergeben kann. Aber wir sehen, Jesus legt einen sehr, sehr großen Wert. Sie verlassen sogar Orte, um Stille zu suchen. Es ist ihm wichtig, dass im Dienst Zeiten der Zurückgezogenheit, der Stille, der Einkehr stattfinden. Und dann am Ende des Evangeliums, Markus 14, 32 bis 36, Jesus und die Jünger kamen zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, während ich bete. Nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Plötzlich überfiel ihn Angst und Schrecken und er sagte zu ihnen, ich bin ganz verzweifelt. Am liebsten wäre ich tot. Wartet hier und bleibt wach. Und er selbst ging ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und bat Gott, ihm diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich ist. Auch hier geht Jesus in die Einsamkeit, in einen Garten, mitten in der Nacht. Und er entfernt sich immer weiter von den Menschen, von den Jüngern. Dann nimmt er nochmal drei mit und geht etwas weiter in den Garten. Und dann lässt er auch die zurück, weil es Dinge gibt, die man nur in der Stille vor dem lebendigen Gott besprechen kann. Für Jesus war Stille die Kraftquelle. Es war die Quelle, aus der er getankt hat, aus der Quelle, aus der er gelebt hat. Er hat in dieser Stille nicht nur über Worte nachgedacht, sondern er wurde vorbereitet, das zu tun, was dran war. Er sagt an einer Stelle, der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht. Das war die Grundlage für Jesu Wirken, für Jesu Vollmacht. Er hat nichts aus sich gemacht. Er hat nicht irgendwelche Konzeptbücher gelesen und gesagt, so, jetzt ist es dran, die umzusetzen. Nein, er hat beim Vater nachgefragt und darum gerungen, was dran ist. Selbst als sein Freund im Sterben liegt, wartet er 4 Tage, weil er weiß, es ist nicht dran. Das geht nur in einem Herzen, das durch Stille geprägt und geformt ist. Bevor wir tiefer einsteigen, wie geht es dir mit Stille? Und ich rede hier nicht von der stillen Zeit. Auch die ist wichtig, diese tägliche Übung, wo man sich bewusst dem Wort Gottes und dem Gebet hingibt. Nee, ich rede über wirkliche Stille. Hast du Zeiten in deinem Leben, auch in deinem geistlichen Leben, wo du Stille ganz bewusst einplanst? Wo du Handy ausmachst, Computer aus? Vielleicht sogar rausgehst. Es gibt ja Leute, die sagen, ich bin nicht so der Typ für Stille. Mein Sohn, der Mittlere, hat das letztens gesagt und die Kindergottesdienstmitarbeiter können das bestätigen. Der sagte mir letztens, ich bin nicht so der Typ für Stillsein. Der hat leider so ein bisschen recht damit, so unser Kommunikativer. Aber es ist interessant, ihn zu beobachten, wenn seine Brüder nicht da sind und wenn es still um ihn wird. Nach dieser Zeit kommt er und sprüht vor Kreativität. Stille ist keine Typsache. Stille ist etwas, was jeder Mensch braucht. Denn unsere Seele, jetzt hoffe ich, dass ich das hier, ja, okay. Mit der spielst du jetzt nicht, oder? Okay, gut. Denn vor jedem Spielen muss man ja etwas machen. Etwas, was ich gehasst habe, als ich angefangen habe, Gitarre zu lernen, weil ich kein Gehör habe. Und ich habe in Tadschikistan angefangen, da gab es nicht diese tollen Sachen, diese Stimmgeräte. Das heißt, ich musste das nach Gehör machen. Dann saß ich da und machte den hier. Und in Tadschikistan waren die Temperaturunterschiede so groß, dass wir manchmal 40 Grad, 45 Grad im Schatten hatten. Und in der Nacht wurden es so 15, 10, kühlte das stark ab. Das heißt, diese Gitarrenseiten waren enormen Bedingungen ausgesetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die Gitarre zur Hand nahm, musste ich sie neu stimmen. Weil sie Spannkraft entweder gewinnen oder verlieren. Und wenn man permanent an denen rumzupft, dann muss das nächste Mal gestimmt werden. Mit unserer Seele ist es genauso. Du kannst es dir nicht leisten, dein geistliches Leben ohne Stille zu verbringen, weil in der Stille wird deine Seele neu kalibriert. Sie gewinnt wieder Spannkraft. Nach all dem, nach all den Nachrichten, nach all den Anfragen, nach all dem, was immer wieder auf dich einströmt, in der Stille kommt Gott der Vater und fängt an zu richten, was schief geworden ist. Vielleicht gab es Spannungen in deinem Leben, die dich nicht nur verstimmt haben innerlich, sondern zerrissen haben. Etwas kaputt. Eine Seite wurde nicht nur zum Klingen gebracht, die wurde gerissen. Das heißt, es muss neu gespannt werden. Das kann man nicht während eines Auftrittes. Das muss in der Stille geschehen. Dort, wo keiner zuschaut. Darum lasst uns das mal zusammen anschauen. Was passiert denn eigentlich in der Stille? Einfach reinhängen, okay. Oh, wow, das ist ja hochmoderne Technik. Wir brauchen Stille. Und Mutter Therese hat einen sehr schönen Satz gesagt. Die hat gesagt, Gott ist der Freund der Stille. Je mehr wir im stillen Gebet bleiben, desto mehr können wir in unserem aktiven Leben geben. Stille macht uns bereit zu geben, weil wir empfangen. Aber was genau und warum ist das so? Warum passiert das in der Stille? Als Jesus seine Jünger über das Gebet lehrt, gibt es einen Satz, der sehr herausfordernd für die damalige Zeit war und der manchmal unterschiedlich ausgelegt wird. Jesus stellt hier nicht ein Konzept für Gebet vor. Er sagt nicht, öffentliches Gebet ist schlecht. Das wird manchmal genommen und wird gesagt, ja, siehst du, Jesus sagt, wenn du beten willst, dann geh in die Kammer. Das sagt Jesus hier nicht, sondern er sagt, sei nicht wie der, der durch die Aufmerksamkeit der Leute Bestätigung sucht und auch deswegen betet. Weil wenn du deswegen betest, dann kriegst du deinen Lohn und deine Antwort, indem die Leute sagen, oh, du hast aber schön gebetet. Wenn das dein Ziel ist, dann hast du deinen Lohn und deine Gebetserhörung schon bekommen. Und stattdessen sagt Jesus, wenn du betest, geh in dein Zimmer und verriegel die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesus schickt seine Jünger in die Stille, an einen Ort, wo niemand sonst ist, außer Gott und ich. Und das macht Stille so gefährlich. Und das macht Stille auch so unangenehm. Weil ich in der Stille plötzlich nicht mehr alleine bin. Ich werde nicht mehr abgelenkt von mir und von diesem lebendigen Gott. Sondern plötzlich werde ich konfrontiert mit diesem lebendigen Gott. Ich kann ihn plötzlich wahrnehmen. Ich kann mich wahrnehmen. Und es wird plötzlich still. Keine Ablenkung, kein klingelndes Handy mehr, keine E-Mails. Sondern da bin ich. Und vielleicht ist es am Anfang nicht still. Vielleicht geht es dir so. Wenn du in die Stille gehst, dann merkst du, da ist es nicht still. Sondern plötzlich hörst du deine Gedanken, die Streitgespräche mit dem Arbeitskollegen, dem du so gerne spontan etwas gesagt hattest, aber du hast es nicht geschafft. Und seitdem führst du dieses Gespräch innerlich weiter. Vielleicht ist es auch jemand aus der Gemeinde, jemand aus der Familie. Da sind Stimmen plötzlich in dir drin und du spielst diese Sachen alleine immer wieder in dir. Und plötzlich sind die Stimmen da, weil da ist niemand, der dich ablenken kann. Der Vorteil, den wir als Christen haben, ist, und das ist das, was Jesus hier betont, wenn du in die Stille gehst, dann bist du nicht alleine. Wenn der Buddhismus Meditation lehrt und darauf springt die Gesellschaft an vielen Stellen an, dann sagen sie, dann geh in die Meditation und du gehst ins Nichts. Da ist nichts. Im Buddhismus ist da nichts. Und das größte Ziel ist, ins Nichts zu gehen. Das ist Nirvana. Eigentlich absurd. Und Jesus sagt, wenn du in die Stille gehst, dann ist da einer, der sieht. Der sieht ins Verborgene, der sieht hinter all die Türen, der kennt die Gespräche, die du führst. Das ist ja manchmal das Ding, wir denken ja, wir sind alleine, die diese Streitgespräche führen. Und ich bin froh, dass ihr nicht die Streitgespräche, die in meinem Kopf abgehen, mitkriegt. Dann würdet ihr ein ganz anderes Bild von mir haben. Und ich bin froh, dass ich eure nicht höre. Ich habe mit meinen schon genug zu tun. Aber da ist ein Vater, der sie sieht, der sie kennt und der uns gibt, was wir brauchen. Das heißt, wenn ich in die Stille gehe, werde ich nicht nur mit mir konfrontiert, sondern ich werde mit diesem lebendigen Gott konfrontiert, der im Verborgenen ist, den keine Tür, keine Distanz aufhalten kann, sondern der da ist. Der uns einlädt, weil er uns begegnen will. Und plötzlich werde ich konfrontiert mit diesem Gott. Ich werde konfrontiert mit meiner Schwachheit. Und es geht mir immer wieder so, dass wenn ich in die Stille gehe, ich oft erst feststelle, wie oft ich von der Stille geflohen bin. Welche guten Gründe ich hatte, nicht in dieses stille Kämmerlein zu gehen. Und ich merke, wie Dinge hochgeschwemmt werden. Und das merken wir bei Jesus auch, als er im Garten Gethsemane in die Stille geht. Überfällt ihn Angst und Schrecken. Und er sagt zu seinen Jüngern, da ist er noch nicht alleine, aber da ist er im vertrauten Kreis und sagt, ich bin ganz verzweifelt, so geht's mir eigentlich. Am liebsten wäre ich tot, wartet hier und bleibt wach. Und dann geht er noch ein paar Schritte weiter. Er wirft sich auf den Boden und bittet Gott, ihm diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich ist. Und dann fängt Jesus an zu beten. Und die Art, wie er betet, lehrt uns, wie wir in die Stille kommen können und was in der Stille passiert. Er sagt, aber mein Vater, für dich ist alles möglich. Eine anbetende Haltung, eine bekennende Haltung. Gott, du bist nicht nur ein ferner Gott, nicht Elohim. Nicht der allgemeine Gott, nicht Jahwe, der Bundesgott meines Volkes, aber mein Papa. Eine ganz intime Anrede. Nicht das griechische Pater für Vater, mein ehrenwerter Vater, sondern aber mein Papa. Ich weiß, dir ist alles möglich. Er bekennt, Gott, ich weiß um deine Allmacht. Und er ringt darum, was in seiner Seele, was in ihm, in seiner Gefühlswelt abgeht. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Er sagt Jesus, was er will. Jesus sagt Gott, was er will, ganz ungefiltert. Ich will das nicht. Er hat den Mut in der Stille, weil er keine Rolle erfüllen muss oder ähnliches, Gott zu sagen, was er will und was er braucht. Das ist Gebet. Wenn ich Gott wirklich ehrlich sage, Gott, das will ich eigentlich. Aber in der Betrachtung, in der Stille, nur dort kann dieser Schritt verwandelt werden. Und dann sagt Jesus, und das geschieht nicht beim ersten Mal, sondern Jesus geht mehrfach in die Stille. Wir wissen nicht, wie viele Stunden das waren. Und das hier ist nur eine Essenz. Wahrscheinlich haben die Jünger aus der Ferne irgendwie so ein paar Wortfetzen aufgefangen und aufgeschrieben, was Jesus da gebetet hat. Wahrscheinlich ist es nur eine Zusammenfassung dessen, was Jesus über längere Zeit gebetet hat. Und er kommt zu dem Schluss, nicht mein Wille, sondern da. Nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Das passiert in der Stille. Ich werde konfrontiert mit mir, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen. Und dann werde ich konfrontiert mit dem lebendigen Gott. Und er kommt hinein. Ich kann auf ihn schauen und kann von ihm angeschaut werden. Ich darf ihm hinlegen, was mein Herz und meine Seele bewegt. Und im Vertrauen, was in der Stille wächst und er wächst, kann ich sagen, nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Wenn unser Gehorsam nicht aus der Stille heraus entsteht, dann kann unser Gehorsam richtig sein, aber trotzdem keine gute Frucht bringen. Johannes Hartler hat einmal gesagt, alles Echte wird im Gebet geboren. Wenn unsere Taten, das, was wir tun, nicht im Gebet fußt, dann können es gute Sachen sein. Aber meine Erfahrung ist, die Frucht, die daraus entsteht, ist nicht langlebig. Wir brauchen diese Art von Stille. Wir brauchen es, dass sie unser Leben und unser Gemeindeleben durchdringt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war in der Pandemie. Ich erzähle euch, was ich beobachtet habe in meiner Gemeinde und den Gemeinden um uns damals herum. Als die Pandemie anfing, sind wir in eine Krise geraten. Nicht nur als Gesellschaft, sondern als Gemeinden. Denn als Gemeinden sind wir auf diesen Zug aufgesprungen. Immer mehr. Für jede Gruppe ein Programm. Tun, tun, machen. Und viel gemacht. Und plötzlich kommt eine Pandemie, wo wir unser Programm nicht mehr machen können. Und dann entsteht plötzlich die Frage nach der Identität. Wer sind wir als Gemeinde, wenn wir uns nicht über das Programm identifizieren können? Als ich Gemeinden fragte, hier, was macht euch als Gemeinde aus? Da wurde mir immer zuerst das Programm genannt. Ja, wir machen das, 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 das und das. Und keiner von euch würde sagen, dass Gebet unwichtig ist. Jeder würde sagen, boah, Gebet ist das Wichtigste. Aber warum ist Gebet die schlecht besuchteste Veranstaltung im ganzen Gemeindekalender? Weil wir den Wert von Gebet verloren haben. Und ich kenne diese Situation. Ich weiß nicht, wie ihr da durch die Pandemie gekommen seid. Nur ich habe beobachtet, dass wir in eine Identitätskrise hineingekommen sind, weil wir plötzlich nicht mehr wussten, wer sind wir denn ohne Programm? Und statt die Stille zu nutzen und zu fragen, Gott, was willst du uns lehren, habe ich Gemeinden erlebt, die krampfhaft versucht haben, wieder Programm ans Leben zu bringen. Versteht mich nicht falsch, Programm ist enorm wichtig, um Begegnungsräume zu schaffen, Verbindung und Gemeinschaft zu erzeugen. Aber wenn Programm nicht eine Grundlage im Gebet und in der Stille hat und wenn wir nicht betende Gemeinde sind, dann finden wir keine Antworten auf die Fragen, die diese Gesellschaft hat, und die Fragen sind riesig. Wir müssen neu lernen, in diese Stille hineinzukommen, auch als Gemeinde. Wir müssen neu Identität finden. Und ich habe mich in der Pandemiezeit, als es so ganz krass wurde, als der Lockdown kam und so weiter, habe ich damals Gemeinden eingeladen um uns herum, habe gesagt, lasst uns in die Stille gehen. 40 Tage, der erste Lockdown. 40 Tage Stille. Beten. Gott fragen, wozu? Welche Lektion willst du uns lehren? Und ich habe mich zurückerinnert an das Volk Israel, das ins Exil gekommen ist. Und plötzlich war ihre Identität weg. Die waren im Exil und konnten nicht mehr in den Tempel gehen, konnten nicht mehr ihre tollen Feste feiern. Und Gott hat ihnen gesagt und geantwortet, was er eigentlich will. Nämlich Beziehung. Das muss nicht die Botschaft jetzt für uns sein. Aber wir dürfen es uns nicht erlauben, diese Chance, die Gott uns hier gibt, nicht zu nutzen. Programm ist wichtig. Aber wir brauchen eine Gemeinde, die durchzogen ist von Stille und Gebet. Weil wir dort Kraft, Orientierung finden, die die Antworten gibt auf diese herausfordernden Fragen, die diese Gesellschaft bewegen. Aber wie geht das? Jesus lehrt seinen Apostel hier in dieser Stelle, die ich schon mal angezeigt hatte, in Kapitel 6, etwas sehr, sehr Wichtiges. Sie kommen zurück, sind im Dienst und Jesus fordert sie auf, kommt mit an einen ruhigen Ort. Nur ihr allein. Und als sie sich wegdrängen, sofort danach drängt er die Leute kommen hinterher und Jesus sieht, was die Menschen brauchen. Sie schaffen es gar nicht, in die Stille zu kommen. Also wenn wir denken, boah, Jesus hat es ja so leicht. Keine Handys, keine Smartphones, keine Computer, keine E-Mails und so weiter. An dieser Stelle merken wir Stress pur. Die Apostel waren mehrere Wochen unterwegs. Jesus war im Dienst. Dann will er Ruhe haben. Sie fahren auf die andere Seite des Sees und die Leute kommen denen nach. Und dort steht, Jesus lehrte lange, also länger als ich. Lehrt, lehrt, lehrt. Ist bei den Menschen, heilt und macht und tut, ist die ganze Zeit aktiv. Und die bedrängen die Jünger die ganze Zeit. Und Jesus, als sie ihm gegessen, zu essen gegeben haben, 5000 Menschen, nach der Speisung, sofort danach drängte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees nach Bethsaida vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen die Volksmenge verabschieden. Jesus, nach all dem, verabschiedet er noch die Leute. Die Jünger sollen weg. Und nachdem er sich von der Menge getrennt hatte, stieg er auf einen Berg, um zu beten. Nach all dem Stress gönnt sich Jesus nicht mal ein paar leckere Oliven, schönes Brot und ein Gläschen Wein, ein bisschen chillen, eine Serie anmachen und ganz entspannt am See Genezareth entspannt den Sonnenuntergang ansehen. Nee, er geht auf einen Berg in Sandalen, nicht in schönen Mammut-Wanderschuhen. Nee, er geht in Sandalen hoch auf einen Berg und betet. Und zwar bis mitten in die Nacht, denn danach läuft er über den See zu seinen Jüngern, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er schreckt währenddessen Petrus, der geht fast unter und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Jesus setzt hier eine Priorität. Er verzichtet auf eigenen Schlaf, auf eigenen Komfort, nur um in die Stille zu gehen. Wir sehen hier diese Spannung, die Jesus aufbaut. Er will in die Stille, aber die Menschen brauchen ihn. Nicht sie wollen ihn, nachdem er ihnen gegeben hat, was sie brauchten, verabschiedet er sie. Aber dann schneidet er seinen Komfort ab und geht in die Stille. Vielleicht brauchen wir das auch. Vielleicht müssen wir Dinge, an die wir uns gewöhnt haben und Dinge, die wir uns als Ersatzmechanismen für Stille, Ersatzdrogen geschaffen haben, abschneiden, um echte Stille zu suchen. Denn wir suchen uns schnell Ersatzdrogen. Es ist entspannend, eine Serie, einen Film am Abend einfach zu gucken nach einem langen Tag. Mache ich auch oft. Und es gibt tolle Sachen, sehr interessante Sachen. Dokumentationen und so weiter und so fort. Aber ich merke, wenn ich nicht zurückschneide an diesen Sachen, was das mit meiner Seele macht. Vielleicht gibt es ein Abo, was du kündigen musst, ein Gerät, was du wegtun musst, eine Serie, die du löschen musst, vielleicht einen Freund anfragen, dass er dir ein Passwort einrichtet für einen Account, zu dem du keinen Zugriff mehr haben solltest, für eine gewisse Zeit, damit du zurückschneidest auf das, was dir die Stille raubt. Und ich würde dir den Tipp geben, such dir einen Begleiter. Jemand, bei dem du Rechenschaft abgeben musst. Jemand, bei dem du vielleicht diese Ersatzdroge, die du benutzt, beichten kannst. Und bei dem du Rechenschaft abgeben kannst. Der bei dir nachfragen kann, wie geht es dir mit deiner Stille? Vielleicht bedeutet das, dass du deinen Wecker 1,5 Stunden früher stellen musst. Um zu beten, um Stille zu haben. Sigrid sagte vorhin, ja, das stille Örtchen. Ich habe gedacht, deine Kinder sind schon groß, ne? Im neuen Haus haben wir extra, damit die Jungs sich nicht einschließen, so einen Drehknopf gemacht. Die dümmste Entscheidung, die wir hätten tun können. Die haben das innerhalb von einer Woche geknackt, das Ding. Das ist nicht mehr das stille Örtchen, selbst das nicht mehr. Darum muss ich um 4 Uhr, 4:30 Uhr aufstehen, bevor einer der Kleinen bei uns ins Bett krabbelt und kuscheln will, um Zeit mit meinem Papa zu brauchen. Nicht, das schaffe ich nicht immer. Aber jedes Mal, wenn ich da sitze, merke ich, wie ich manchmal einfach anfange zu heulen. Weil ich merke, wie Überforderung, Ängste, Zweifel hochkommen und ich merke, ich darf sein. Ich habe Zeit zum Hören. Ohne dass jemand dahin kommt und irgendetwas von mir will. Einfach da sein. Und ich genieße es. Manchmal sogar auf meinem Fahrrad, das mache ich auch. Dann fahre ich. Und ich merke so nach einer halben Stunde treten, wie mein Kopf sich... Die Afrikaner sagen, die Seele holt dich ein. Wir können es uns als Gemeinde nicht erlauben, Stille aufzugeben. Wir leben in einer Welt, die geprägt ist von Hektik. Darum lade ich dich ein, still zu werden. Denn wir werden jetzt gleich auch das Abendmahl miteinander feiern. Und Und im Abendmahl begegnet dir dieser Jesus auf eine ganz besondere Art und Weise. Nicht durch die Worte, die ich spreche, sondern in dem, was du schmeckst, was du riechst, was du fühlst. Und ich lade dich ein, dass in der Vorbereitung auf das Abendmahl werde ich eine Zeit der Stille lassen, dass du einfach mal ankommst und dir überlegst, wie werde ich gleich das Abendmahl einnehmen? In welchem Zustand bin ich gerade hier? Und frage es nicht nur dich, sondern frage es den Christus in dir. Und sag ihm vielleicht, hier bin ich. Rede, Herr, dein Knecht hört. Was hat er dir zu sagen? Vielleicht auch durch das Brot, durch die Kelche. Das kann ich dir nicht beantworten, aber ich möchte dir Mut machen, neu die Kraft der Stille zu entdecken. Und fang hier an. Wir werden still und beten. Unser Vater, wir beten dich an. Wir geben dir die Ehre, dass wir in dieser Stille zu dir kommen können. Weil du dein Sohn durch das, was er im Garten und am Kreuz erlitten hat, den Weg zu dir freigemacht hat. Danke, dass wir zu dir kommen und dass die Stille nicht leer ist, wenn wir jetzt ruhig werden. Sondern dass du da bist, weil Jesus für uns gestorben ist. Und daran wollen wir uns erinnern. Das wollen wir feiern, dir dafür die Ehre geben und laden dich ein, dass du diese Gaben, die wir jetzt aus deiner Hand empfangen, segnest. Danke dir für dieses Opfer, Jesus. Danke, dass du den Weg gegangen bist, den der Vater von dir wollte und nicht dein Wille geschehen ist, Jesus, sondern der Wille des Vaters. Danke, dass du dadurch aus so viel Liebe diesen Weg freigemacht hast und dass wir jetzt durch die Begegnung mit dem Vater und durch die Gaben, die wir empfangen, heil werden können. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du diese Gaben segnest und uns, wenn wir sie empfangen, dass wir zum Segen werden für diese Welt. Amen.